Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Black Stories kennt. Da geht es darum, eine Geschichte herauszufinden, die einem nicht bekannt ist. Es wird ein Satz vorgelesen, zum Beispiel, als die Frau ins Zimmer kam, erschrak sie sich zu Tode. Und dann ist es die Aufgabe der spielenden Gruppe, herauszufinden, was denn passiert ist in dieser Geschichte. Und das tut man, indem man Fragen stellt. Und diese Fragen dürfen nur mit Ja und Nein beantwortet werden. Und ein Spielführer erkennt die Geschichte. Und die Aufgabe der Gruppe ist es, herauszufinden, wie diese Geschichte zu diesem Ereignis geführt hat, das vorgelesen wurde. Nun, es ist schon interessant, man weiß gar nichts. Und man hat nur die Möglichkeit, durch Fragen an diese gesamte Geschichte zu gelangen. Und dabei ist es entscheidend, welche Fragen gestellt werden. Weil sie ja nur mit Nein und Ja beantwortet werden können, ist da entweder viel Informationsgehalt dahinter oder wenig. Also die Frage ist entscheidend. Welche Fragen gestellt werden, ist entscheidend, ob man ans Ziel kommt dieses Spiels oder nicht. Im Psalm 14 wird auch eine Frage gestellt, die entscheidend ist in unserem Leben. Und wir lesen gemeinsam den Psalm 14, dem Vorsänger von David. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zuschande machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. So, nach meinem Empfinden kann man diesen Psalm in vier Teile unterteilen. Der erste beschreibt den Ungläubigen. Ja, der leugnet Gott und dementsprechend handelt er auch ohne Gott. Er handelt gottlos, er handelt böse. In dem zweiten Abschnitt finden wir Gottes Bewertung. Gottes Bewertung dieses Menschen, der Gott leugnet. Und Gott bewertet keinen als gut, keinen als gerecht, alle sind böse. Und im dritten Teil finden wir hier Gottes Gericht und die Position, die Gott selber darin bezieht. Und er wird diesen Unglauben bestrafen und er steht zu den Schwachen, zu den Gläubigen, zu den Gerechten. Und im letzten Teil die Hoffnung. Die Hoffnung des Psalmisten Davids auf die Rettung und die Freude darauf. Und diese Aspekte, die hier erwähnt werden, die kommen uns schon aus den vergangenen Psalmen vielleicht bekannt vor. Ja, das ist so ein bekanntes Schema, dass wir am Anfang diese Klage hören. Die Klage über das eigene Leid, die Klage über eine Ungerechtigkeit, die Klage über die Bosheit des Menschen, vielleicht auch Leid, das man erfährt. Dann ein Abschnitt, in dem man Trost erfährt, ja, weil Gott doch irgendwie eintreift, weil man darauf hofft, weil Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und im letzten Teil die Hoffnung auf Gottes Eingreifen, die Hoffnung, die auf Gott gesetzt wird. Das ist so ein Schema, das wir hier wieder so erkennen, das wir vielleicht auch aus den vorigen Psalmen kennen, das immer wieder vorkommt. Wir wollen jetzt in diesem Psalm uns aber nur auf zwei Dinge konzentrieren. Auf zwei Personen, die hier erwähnt werden, die unterschiedlicher nicht sein können. Und der erste ist der Narr. Wir dürfen diesen Narren nicht verwechseln mit einem Hofnarren, ja, den es vielleicht im Mittelalter zur Monarchie in Europa gab. Ein Hofnarren, dem es einfach erlaubt war, Scherze zu machen in einer geselligen Gemeinschaft, der sich auch über den König lustig machen durfte. Das waren dann vielleicht später mal die Clowns und heute würden wir sie Comedians nennen. Das ist nicht die Bezeichnung für einen Comedian. Gott hat nichts gegen Spaßmacher. Sondern hier ist ein Mann oder ein Mensch beschrieben, der unglaublich dumm handelt. Wir würden heute vielleicht einen Vollidioten dazu sagen. Also einen furchtbar dummen Menschen. Warum? Es gibt keinen Gott, sagt der Narr. Seine Einstellung und seine Grundlage ist per se einfach mal die Leugnung Gottes. Und ich finde, William McDonald beschreibt das ganz gut, warum das eine große Dummheit ist, das zu machen. Erstens, wir bezeichnen uns damit als allwissend. Wir sagen, ich weiß alles und weil ich alles weiß, kann ich sagen, dass es keinen Gott gibt. Aber wer kann denn von sich wirklich behaupten, dass er alles weiß? Wir behaupten des Weiteren, dass wir allgegenwärtig wären. Wir sind überall, in jedem Ort dieses Planeten, in jedem Ort dieses Universums, vielleicht auch in Dimensionen, die wir Stand heute noch gar nicht begreifen und fassen können. Und das ist unglaublich ignorant. Die Bibel sagt, wenn wir die Schöpfung anschauen, müssen wir unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass es einen Gott gibt. Ich kann mich noch erinnern, als wir so die ersten Male in Österreich Freizeit gemacht haben, da war ich mit einer Leiterin im Auto dorthin unterwegs und sie hat mir erzählt, als sie das erste Mal nach Österreich kam und morgens aufwachte und dieses Bergpanorama gesehen hat, hat sie so gedacht, eigentlich müssten doch die Österreicher alle Christen sein. Wie kann man das sehen und Gott leugnen? Aber wir tun es. Wir sehen die Schöpfung und wir leugnen Gott. Es ist eine absolute Arroganz, das zu tun. Und deshalb beschreibt die Bibel oder dieser Psalm diesen Menschen als unglaublichen Narren. Es gibt keinen Gott. Was ist die Auswirkung dieser Herzenshaltung, dieser Grundlage? Die Auswirkung ist eigentlich widerlich und abscheulich, wie der Mensch handelt. Verdorben, böse, grässlich, hässlich, schlecht. Und tun Böses und nichts Gutes. Und das ist so der Irrglaube, den wir immer wieder auflaufen, dass wir glauben, ohne Gott wäre irgendetwas besser. Ohne Gott sind wir Menschen uns selbst verfallen. Und aus uns kommt nur noch Böses und Schlechtes und Widerliches hervor. Das passiert, wenn wir Gott in unserem Herzen leugnen. Vielleicht können wir eine gute Fassade aufsetzen, das schaffen wir vielleicht noch. Aber eigentlich sieht es in unserem Herzen so aus. Was ist die Folge dieses Menschen? Die Folge, beschreibt auch hier dieser Psalm schon, ist Furcht und Erschrecken. Und im Psalm 53, Vers 6, der Psalm 53 ist ein ziemlich gleicher Psalm wie der Psalm 14, da wird beschrieben, warum sie erschrecken, weil hier steht ja nur, dann erschrecken sie im Psalm 5 und im Psalm, in Vers 5 und im Psalm 53 steht, weil Gott eingreift und Gerechtigkeit schaffen wird. Gott zerstreut die Gebeine und lässt die zuschanden werden, die ungerecht handeln. Und deshalb werden diese Menschen erschrecken. Die Bibel sagt auch in Römer 6, dass der Lohn der Sünde, also der Lohn eines gottlosen Lebens, der Tod sein wird. Und eine Ewigkeit ohne Gott. Das ist die kurze Geschichte eines Narren, der Gott leugnet. Der zweite Mensch oder die zweite Person, die hier erwähnt wird, ist der Verständige. Und ein Verständiger heißt nicht, dass einer sehr viel weiß. Wir dürfen das hier nicht verwechseln. Ein verständiger Mensch ist nicht gleich einer, der sehr viel weiß. Weisheit und Wissen hört sich nur ähnlich an, hat aber im Inneren nichts miteinander zu tun. Wir können schrecklich viel wissen und wir wissen heute schrecklich viel. Das Wissen in den letzten 100 Jahren ist exponentiell explodiert. Wir wissen unglaublich viel. Von dem makroskopischen, ja, also von dem Weltall, von dem Universum, von den Galaxien. Wir wissen unglaublich viel. Von anderen Planeten, vom Sonnensystem. Wir wissen unglaublich viel, wie der Mensch funktioniert, wie diese Natur funktioniert. Wir wissen unglaublich viel in dem molekularen Bereich, in der atomaren Ebene. Es ist unglaublich, wie viel wir wissen. Aber weise geworden sind wir deshalb noch lange nicht. Wir wissen unglaublich viel, wie wir Menschen funktionieren, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir reagieren. Haben wir alles gelernt? Gehen wir deshalb besser miteinander um? Wir haben erforscht und verstanden, wie Atome im Kern gespalten werden können, wie unglaubliche Energie freigesetzt wird. Und was haben wir geschafft? Wir haben so viele Bomben bauen können damit, dass wir diese Welt unzählige Male vernichten. Ja, das zeugt von großer Weisheit, nicht? Natürlich nicht. Zu wissen und viel zu wissen bedeutet noch lange nicht, dass wir verständig werden, dass wir weise werden. Und die Bibel sagt eigentlich im Prediger 9, dass der Beginn, der Anfang der Weisheit die Furcht Gottes ist. Dass Gottesfurcht die Basis ist, wenn wir weise werden wollen. Und genau das sagt auch dieser Psalm, der nach Gott fragt. Die Weisheit beginnt, wenn wir nach Gott fragen. Die Weisheit beginnt, wenn wir Furcht vor dem Herrn haben. Und ohne diese Grundlage können wir keine Weisheit haben. Die Frage nach dem Herrn ist hier natürlich ein Sammelbegriff. Das ist genauso, wenn wir nach dem Weg fragen. Wenn wir nach dem Weg fragen, dann fragen wir nicht nach der Beschaffenheit des Weges. Dann fragen wir auch nicht nur nach der Länge des Weges oder nach irgendeinem einzelnen Aspekt, sondern das ist eine umfassende Frage für, wie komme ich wohin? Die Frage nach Gott beinhaltet, dass wir Gott suchen, dass wir seinen Willen suchen und erkennen, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir versuchen, Gott zu erkennen. Das ist jetzt keine vollständige Liste, aber das ist ein Begriff, Gott zu suchen, Gott zu verstehen, zu erfahren, was will Gott in meinem Leben. Wir können sehr, sehr viel Wissen aneignen, ohne weise zu werden. Und wir können das auch auf geistlicher Ebene. Wir können schrecklich viel Erkenntnis haben über Gott. Wir können unglaublich viel erkennen in der Schrift, aber eigentlich nicht nach Gott fragen. Und wir wissen alle Zusammenhänge der Heilsgeschichte, alle Zusammenhänge der Heilsgeschichte, und wir verstehen alle Zusammenhänge aus dem Alten und Neuen Testament, und wir bringen das alles zusammen und sind wirkliche Freaks darin und kennen uns aus. Aber wir fragen Gott nicht, was er in unserem Leben zu sagen hat. Wir fragen nicht nach Gott, wie er möchte, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe, wie ich mit meinem Nachbarn umgehe. Ich weiß unheimlich viel über Gott, über die Bibel, aber ich frage in meinem Herzen nicht wirklich nach Gott. Wissen bläht uns nur auf. Es macht uns aber nicht weise und nicht verständig, egal in welcher Ebene. Ob es in der Natur ist, ob es in der Physik ist, ob es in der Technik ist, auch im geistlichen Bereich können wir sehr, sehr viel wissen, aber nicht verständig sein. Wir müssen nach Gott fragen. Einen Verständigen, der nach Gott fragt, sucht Gott. ein Nebengedanke, der sich mir hier aufmacht, zwischen diesem Narren und dem Verständigen. Wo suche ich in meinem Leben Rat? Bei einem, der viel weiß? Oder bei einem, der verständig ist? Und bitte versteht mich nicht falsch, wenn wir unseren Arm gebrochen haben, dann müssen wir zu jemandem gehen, der sehr viel weiß über die Medizin. Wenn unser Auto kaputt ist, dann müssen wir auch zu jemandem gehen, der viel weiß. Aber wenn es um Fragen in unserem Leben geht, wo suchen wir Rat? Bei Menschen, die sehr viel wissen? Oder inspirieren uns Menschen, die nach Gott fragen? Was ich hier interessant finde an dieser Unterscheidung zwischen dem Narren und dem Verständigen. Es wird nicht aufgezählt, der Narr handelt böse und tut nichts Gutes, aber der Verständige benimmt sich gut. Das wird nicht gemacht, das finde ich interessant. Sondern der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott und handelt deshalb böse und abscheulich. Und der Verständige, er fragt nach Gott. Es geht nicht darum, wie wir uns benehmen. Das ist hier nicht der entscheidende Unterschied, unser Verhalten. Es ist nicht der entscheidende Unterschied, welche Leistung wir erbringen. Ob wir gute Christen oder schlechten Christen sind. Der entscheidende Unterschied zwischen dem Narren und dem Verständigen ist, dass der eine Gott leugnet und der andere nach Gott fragt. Es ist nicht die Leistung, es ist nicht das Benehmen, sondern es ist die Herzenseinstellung, die hier fundamental unterschiedlich ist. Und man kann einen Menschen nicht unterschiedlicher beschreiben als in einen Narren und in einen Verständigen. Also mehr Unterschied kann man in dieser Ebene nicht schaffen. Und krasser kann man hier einen Menschen auch nicht beschreiben als einen Narren oder als einen Verständigen. Mehr geht nicht. Und wir wissen, dass das Leben oft nicht so krass ist. Das Leben ist oft nicht so schwarz und weiß. Das ist oft komplexer. Auch die Bibel hat viele Themen, die nicht so krass schwarz und weiß sind, sondern die sind komplexer. Aber in einem Punkt spricht die Bibel eine ganz, ganz klare Sprache. Und das ist in unserer Haltung Gott gegenüber. In unserer Haltung Gott gegenüber gibt es keinen Dazwischen. Da sind wir entweder Narren, oder wir sind Verständige. Wir sind nicht halbweise oder wir sind nicht halbnarren. Entweder fragen wir nach Gott oder wir leugnen ihn. Wir können uns nicht dazwischen positionieren. Da spricht die Bibel eine ganz klare Sprache. Es gibt diese zwei Gegensätze und diese Haltung im Herzen. Die Hoffnung des Verständigen. Die Hoffnung des Verständigen ist die Gerechtigkeit. Darauf setzt er seine Hoffnung und auch auf die Herrlichkeit, die ihm einst blüht. Die Bibel spricht sehr, sehr klar darüber, welche Herrlichkeit einen Verständigen, einen gerechten Menschen erwarten. In Daniel 12 zum Beispiel steht, dass die Verständigen leuchten werden, wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber, dass die Menschen, die nach Gott fragen, eine wundervolle Herrlichkeit mit Gott erfahren werden. Und die Hoffnung ruht auf dieser Ewigkeit mit und bei Jesus. Und das finde ich hier schön in diesem Psalm 7. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Ich glaube, wenn man das hier so liest, dann hatte hier David so einen verklärten Moment, ohne dass er wusste, was er schreibt, ohne dass er diesen Heilsplan Gottes kannte, hoffte er aus einer Rettung aus Zion. Und wir wissen, dass es Jesus ist, dass Jesus diese Rettung ist, die wir Menschen erfahren dürfen. Und das ist der Kernpunkt, wo wir nicht drumherum kommen. Wenn wir nach Gott fragen, dann werden wir nicht um Jesus herumkommen. Es geht nicht. In Jesus offenbart sich Gott so deutlich, so nahbar, so greifbar, so zugänglich wie nie zuvor und wie bis zu seiner Wiederkunft auch nicht passieren wird. In Jesus finden wir alles. Jesus sagt über sich selber, ich bin der Weg. Wenn wir nach Gott fragen und wissen, wie wollen wir hinkommen, ja, Jesus ist der Weg. Ich bin die Wahrheit. In Jesus ist alles wahr offenbar geworden und ich bin das Leben, sagt Jesus. In Jesus finden wir das Leben, das hier beginnt, das wahre Leben, das Leben, das in der Ewigkeit nicht aufhören wird. Wenn wir nach Gott fragen, kommen wir nicht um Jesus herum. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, um zu Gott zu kommen. Und dieser Knackpunkt, Jesus, er wird sich nicht ändern und er hat sich auch nicht geändert. Wir brauchen nicht einmal Jesus in unserem Leben, wenn wir nach Gott fragen und uns bekehren. Wir brauchen ihn auch nicht nur das zweite Mal, wenn wir uns neu aufmachen. Oder das dritte Mal, wenn wir uns dann taufen lassen. Kein Dienst in der Gemeinde, kein Zugehörigkeitsjahr in der Gemeinde, keine gute Tat, kein gutes Benehmen, keine Selbstlosigkeit, keine Aufopferung wird je ersetzen können, dass wir Jesus brauchen, um zu Gott zu kommen. Der Unterschied zwischen dem Narren und dem Verständigen ist, dass der Verständige Gott sucht, Jesus findet und damit zu Gott kommt. Es ist nicht die Leistung, die den Verständigen vom Narren unterscheidet. Es ist nicht das Benehmen, das den Verständigen vom Narren unterscheidet, sondern es ist die Herzenseinstellung, ob wir Gott suchen oder Gott leugnen. Wenn wir heute eine Sache mitnehmen wollen, und dann war dieser Vormittag nicht umsonst, dann, dass wir, um Gott zu gefallen, nicht Leistung brauchen, sondern eine Herzenseinstellung, die nach Gott fragt. Um Gott zu gefallen, brauchen wir nicht gute Taten, sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen keine Dienstjahre oder Zugehörigkeitsjahre, sondern wir brauchen Jesus jeden Tag. Und das wünsche ich uns, dass wir das aus diesem Psalm 14 mitnehmen können. Dass wir uns nicht wie Narren in unserem Alltag benehmen. Auch wir sehr gläubige Menschen können manchmal Gott leugnen. Und das tun wir manchmal. Indem wir so handeln, als gäbe es keinen Gott. Indem wir manchmal Entscheidungen treffen, ohne nach Gott zu fragen. Sondern dass wir, die wir eigentlich die Herrlichkeit Gottes teilweise schon erfahren haben, weil uns die Schuld vergeben wurde, weil wir eine gute Gemeinschaft unter Gläubigen genießen können und erfahren können, was es bedeutet, wenn Gott Menschen verändert. Wir konnten schon endlich schmecken, was Gott bewirkt in unserem Leben. Dass wir weiterhin Gott suchen, dass wir nach ihm fragen und dass wir auf diesem Weg bleiben. Das wünsche ich uns, dass wir das aus diesem Psalm 14 mitnehmen. Dass wir nach Gott fragen und an Jesus bleiben. Amen. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet abschließen. Wenn es euch möglich ist, dürft ihr dazu gerne aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich in deinem Wort offenbarst. Ich danke dir, dass du dich in Jesus uns gezeigt hast, uns offenbart hast, dass wir in Jesus alles finden, was wir brauchen, um zu dir zu kommen. Vater, ich bitte dich darum, dass du mir und dass du uns den Mut und die Demut schenkst, nach dir zu fragen. Dass wir in Bereichen unseres Lebens nicht dich leugnen und eigene Entscheidungen treffen oder unsere Wege gehen, sondern dass wir nach dir fragen in unserem Alltag. Darum bitte ich dich. Ich bitte dich darum, dass du durch dieses Wort redest und unsere Herzen bewegst und veränderst auch jetzt in dieser kommenden Woche. Und dass du dich einfach immer mehr offenbarst in unserem Leben und dass wir dich erkennen und nach dir suchen. Amen.